Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Heute mit der Episode 14. So weit sind wir schon gekommen, Jörg. Das ist schon eine ganz schöne Strecke, die wir hinter uns gebracht haben. Wir wollten uns heute beschäftigen mit Microsoft 365 und der Frage, die im Moment unheimlich viele Unternehmen, Schulen, gerade angesichts der Corona-Pandemie umtreibt. Wie datenschutzkonform ist das Angebot? Wo liegen die Fallstricke und wie sind bisher die Erfahrungen mit den Datenschutzbehörden? Zuerst mal nochmal von mir, von Holger Bleich, herzlich willkommen. Ich bin Redakteur bei CT und an meiner Seite, beziehungsweise wie in diesen Zeiten üblich im Homeoffice, also doch ein Stück weit entfernt, sitzt Jörg Heidrich, unser Verlagsjustiziar. Und Jörg, wie geht es dir heute? Das ist ja die Frage, die ich jetzt immer stelle.
Ja, ich bin ungefähr 1,5 Kilometer entfernt von dir im Homeoffice. Mir geht's hier gut. Ich kann nicht moppern. Ich freue mich, hier zu sein. Moppern? Kennst du das nicht, den Begriff? Moppern?
Das ist was Rheinisches.
Kann Rheinisch sein, ja. Kann Rheinisch sein. Also ich will nicht moppern. Ich möchte aber unseren Gast vorstellen und wir freuen uns, dass er heute schon zum zweiten Mal bei uns ist. Wir freuen uns, dass Thomas Althammer bei uns ist. Er ist Wirtschaftsinformatiker von Haus, also kein Jurist, und hat sich aber schon relativ früh mit Datenschutz beschäftigt. Vorher war er verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von IT-Systemen, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen. Und jetzt ist er Geschäftsführer von Althammer & Kiel. Das ist ein Datenschutz- und IT-Sicherheitsunternehmen in Hannover mit ungefähr 30 Mitarbeitern. Er ist Lehrbeauftragter, Autor und er hat sich insbesondere auch noch so ein bisschen konzentriert eben auf den Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, aber nicht nur das. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
Ja, danke euch. Hallo Holger, hallo Jörg. Auch nochmal 1,5 Kilometer circa entfernt aus Hannover, aus dem Büro. Schön, wieder da zu sein.
Hi Thomas, ja, du hast uns ja schon mal beehrt. Freut mich sehr, dass es jetzt heute wieder geklappt hat. Du warst in Folge 8 schon mal zum Thema Gesundheitsdaten bei uns. Und damals hatten wir schon gesagt, wir müssen uns unbedingt mal auch um das Thema Office bzw. Microsoft 365 kümmern. Und heute haben wir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit dafür. Und lass uns dann gleich mal loslegen. Aber, Jörg, wir wollen ja die alte Tradition nicht brechen, die wir teilweise gebrochen haben, leider. Aber heute ist es wieder soweit. Wir haben ein
Das Bußgeld der Woche.
Ja. Was hast du mitgebracht?
Wir feiern diese Woche, weil wir feiern, es gibt tatsächlich ein Bußgeld von der irischen Datenschutzbehörde. Es gibt sie scheinbar tatsächlich. Warum die irische Datenschutzbehörde ein Datenschutzproblem ist, dazu kommen wir heute noch im Verlauf der Sendung. Hier hat sie aber tatsächlich mal ein Bußgeld ausgesprochen und das ging gegen eine öffentliche Stelle. Das ist insofern ganz interessant, als dass das in Deutschland nicht geht. Da gibt es keine Bußgelder, wohl Schadensersatz, aber keine Bußgelder gegen öffentliche Stellen. Und das Bußgeld hier erging gegen die Tusla Child and Family Agency. Die meldete in einem relativ kurzen Zeitraum von 3 Monaten 3 Datenschutzverletzungen, die meiner Ansicht nach auch ziemlich heftig sind. Es geht nämlich im Prinzip in allen 3 Fällen um die Weitergabe von Adressen, die im Zusammenhang mit Missbrauchen stehen. Und zum ersten Mal wurde in 2 Fällen wurde die Adresse an den mutmaßlichen Täter tatsächlich weitergegeben. Einmal an einen inhaftierten Vater, der das wohl auch nicht bekommen sollte. Und die Behörde hat darüber hinaus, also die irische Aufsichtsbehörde, die mangelhafte Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen im Umgang mit personenbezogenen Daten der Betroffenen bemängelt, die sich eben in solchen ziemlich üblen Geschichten dann hier eben auch niedergeschlagen hat. Und damit nicht genug. Es gibt auch ein Verfahren, in einem weiteren Verfahren wurden 71 Fälle von unzulässigen Offenlegungen von personenbezogenen Daten untersucht. Da ist also zu erwarten, dass da möglicherweise noch mehr kommt. Das Bußgeld war, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube, es war 100.000 Euro ungefähr. In Irland geht das tatsächlich, da gibt es Bußgelder gegen öffentliche Stelle bis zu 1 Million. Das geht aber in Deutschland nicht. Und ja, mal gucken, wie das hier weitergeht, ob es da noch einen zweiten Fall geht. Danke an dieser Stelle an datenschutz-portal.de, die uns immer nett mit den Bußgeldern der Woche versorgen. In Deutschland gibt es ja offensichtlich keine mehr, oder hast du von irgendwelchen gehört in letzter Zeit, Thomas?
Nee, also es ist irgendwie erstaunlich ruhig geworden. Da war erstmal so ein bisschen Bewegung drin, ne? Berlin und anderswo. Ja. Aber jetzt ist es erstaunlich ruhig. Ich weiß nicht, ob das an Corona liegt oder ob die sich nur für die nächste Welle vorbereiten. Nee, leider nicht. Das ist leider. Also für manche vielleicht auch gut. Ich bin natürlich informiert über einige Verfahren, die noch laufen. Aber die sind auch alle so weit, dass sie noch weit weg sind davon, mit einem Bußgeld schon bewertet zu werden.
Ja, also ich glaube schon, dass das ein bisschen an Corona liegt. Ich glaube schon, dass die jetzt so eine kleine Pause gemacht haben. Vielleicht auch, um die Unternehmen nicht noch zusätzlich zu belasten, die sowieso ja schon teilweise mit ganz anderen Sachen zu kämpfen haben. Könnte ich mir vorstellen. Also wir haben ja auch, Jörg, heute von einem Verfahren gehört hier in Niedersachsen in der Sache, die wir berichtet haben. Dazu vielleicht dann in 2 Wochen mehr. Da ist wohl auch was irgendwie unterwegs oder so.
Ja, die spannende Frage ist immer, ob man das erfährt. Also ich weiß nicht, zum Beispiel in Niedersachsen die Taktik ist, dass die das nicht veröffentlichen, was ich als Datenschutzberater nicht besonders gut finde, weil das sind ja letztendlich die einzigen Sachen, die wir haben, um tatsächlich dann mal zu sehen, wie die Praxis entscheidet. Und da finde ich es dann sehr, sehr negativ. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, es sind 75.000 Euro an die Kinder- und Familienbehörde Tuzla.
Oh, das scheint mir schon fast ein bisschen wenig, weil ich finde, ehrlich gesagt, diese Verstöße sind ja dermaßen gravierend. Also da geht es ja echt ins Eingemachte. Ne? Also,
ja, aber vielleicht, wir müssen ja irgendwie denen zugutehalten, dass sie überhaupt mal irgendwas gemacht haben. Den werten die isländischen Behörden machen wohl mehr. Ja. Das hat ja so viel Ärger gegeben, dass ich glaube ich gerade, du hast dich damit beschäftigt, Holger, Max Schrems so ein bisschen der Hutkragen geplatzt ist und der sich in einem offenen Brief auch den irischen Behörden gewidmet hat.
Ja, ich habe mir nur diesen Brief angeschaut und geschaut, was dazu so gemeldet wurde. Und mit Schrems selber haben wir noch nicht drüber sprechen können. Also man muss dazu sagen, Schrems selbst führt ja eine NGO, das None of Your Business, NOIP, und so eine österreichische Datenschutzorganisation und vertritt in dieser Funktion auch 3 Kläger, die stellvertretend stehen für Millionen von Klägern gegen Facebook. Also eine fette Beschwerde, aber da geht es nicht weiter. Und deswegen sagt er, solange die irische Datenschutzbehörde so untätig ist und nichts tut, ist es ein Zeichen dafür, dass die DSGVO einfach an der Stelle nicht funktioniert. Also eigentlich kann es nicht sein, dass alle Unternehmen, ich meine, wir haben es hier auch schon öfter thematisiert, alle Unternehmen, die international konzernmäßig aktiv sind, ihren Sitz schön bequem nach Irland verlegen und dort nichts zu befürchten haben. Und er geht sogar so weit zu sagen, dass die irische Datenschutzbehörde schon im Vorfeld der DSGVO und auch im Laufe des Verfahrens ganz eng mit Facebook kooperiert hat und teilweise auch an deren neuen Verarbeitungsverträgen mitgeschrieben hat und so, dass sie bloß datenschutzkonform sind, so gerade so durchschrammen in Irland. Und er meint, es könne einfach nicht sein. Und zumal es ja viele Beschwerden von anderen europäischen Datenschutzbehörden gibt, die sich auch aufregen, dass Irland nichts tut. Und er meint, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Irland scheinbar der Himmel für Konzerne, die Datenschutz mit Füßen treten, ist, ist, dass Google als Folge davon, dass sie 50 Millionen Strafe in Frankreich bekommen von der dortigen Datenschutzbehörde, versucht hat, seinen Sitz nach Irland zu legen, um dann um freiere Hand bezüglich Datenschutz zu haben. Also ich denke, all das, was wir hier im Podcast in den letzten 14 Folgen auch schon besprochen haben bezüglich Irland und gerade soziale Netzwerke und Regulierung, dem kann man da eigentlich beipflichten. Allerdings wird der Brief natürlich fast ungehört verhalten, das ist auch klar.
Ja, da passt ja ganz gut das Interview mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Kaspar dazu, wo mir so ein bisschen die Hutschnur übergegangen, geplatzt oder was auch immer ist. Also ich habe mich geärgert. Der dann tatsächlich gesagt hat, wenn Irland nichts gegen die großen amerikanischen Konzerne tut, dann wird er eben dann hier auch nichts mehr gegen deutsche Unternehmen machen. Also das Zitat war, but he added that his office was reticent to investigate smaller local companies like Sing, wenn eben gegen die Amerikaner nichts mehr gemacht wird in Irland. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Ansatz, wo ich sage, what? Ja, also klar läuft es schlimm in Irland und die machen wirklich gar nichts und das ist wahrscheinlich sogar auch ein Standortvorteil mit Sicherheit. Aber dass das ja dann jetzt auch dazu führt, dass man in Deutschland nichts mehr tut, also dann können wir die DSGVO ab einem bestimmten Punkt echt sein lassen, oder? Wie siehst du das?
Naja, dann zieht halt Irland quasi die ganze Aufsicht und die ganze Sanktionierungsgeschichte auf ein ganz anderes, niedrigeres Niveau, ne? Und zwar europaweit.
Ja, auf null.
Gut. Ja, man muss zugutehalten, dass die irische Behörde jetzt gesagt hat, sie machen jetzt was gegen Twitter und Facebook, gegen Twitter und WhatsApp. Gegen Twitter ist quasi abgeschlossen ein Verfahren, da kommt jetzt was und gegen WhatsApp auch, aber das sind so minder schwere Verstöße, da geht es glaube ich um Fehler in den Datenschutzerklärungen oder sowas. Naja, glaube ich,
ja, also
nicht viel bei rumkommen.
Ich habe mich da auch sehr gewundert über die Aussagen, weil ich Professor Kasper eben auch anders kenne und immer wahrgenommen habe in der Vergangenheit. Aber es ist natürlich auch schade, ne? Wenn wir so nach 2 Jahren DSGVO die große Resignation hätten hier. Das kann es eigentlich nicht sein und ich hoffe, dass es da doch nochmal irgendwie einen Weg gibt, dass sich die europäischen Aufsichtsbehörden auch ein bisschen zusammenraufen und vielleicht ja nicht immer so einen Weg finden, den wir auch schon gehört. In Niedersachsen gibt es ja auch eine andere Vorgehensweise als in anderen Bundesländern, ne, bei der Veröffentlichung von Bußgeldern. Also das werden wir wohl immer auch ein bisschen haben, diese Unterschiede. Aber dass man jetzt irgendwie resigniert, das wäre natürlich das ganz falsche Signal in meinen Augen.
Ja.
Ja, vor allen Dingen von Seiten der Aufsichtsbehörde. Also, dass ich resigniere, könnte man ja noch nachvollziehen. Aber wenn es dein Job ist, das zu verfolgen, also das hat mich wirklich sehr, sehr irritiert, zumal ich den Herrn Kaspar auch sehr schätze.
Naja, aber Jörg, du kannst dich erinnern, wir haben vor kurzem ja auch noch mal mit der niedersächsischen Datenschutzbeauftragten Frau Thiel genau über das Thema gesprochen. Und da hatte sie auch sehr frustriert gewirkt und hat auch gesagt, ja, wir versuchen es, aber der Druck verpufft in Irland irgendwie. Und auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Kälber hat ja auch schon mehrfach gesagt, er versucht irgendwie, auf europäischer Ebene einzuwirken, dass Irland mal aktiver wird, aber ernsthaft tun, getan hat sich seitdem nichts, würde ich sagen.
Naja, doch, wir haben ja jetzt den ersten Fall.
Ja, genau, immerhin.
Nehmen wir das optimistisch als erster Fall einer langen, langen Reihe von harten Bußgeldern wegen schlimmer Datenschutzverstöße.
Aber halt gegen öffentliche Stelle und nicht, sie haben sich da nicht mit dem Konzern angelegt.
Immerhin.
Na gut, es gibt auch in Deutschland neue Rechtsprechung und zwar just heute. Wir zeichnen auf am 28.05. zur Information und da hat der BGH zwei Entscheidungen getroffen, beziehungsweise eine Entscheidung mehr oder weniger vertagt. Das wollten wir nur ganz kurz erwähnen, weil das auch irgendwie in Kontinuität ist zu dem, was wir bis jetzt hier behandelt haben. Jörg, worum ging es da?
Ich habe, da das jetzt wenige Stunden vor unserer Aufzeichnung kommt, konnten wir natürlich auch nur die Pressemitteilung lesen. Die eine Geschichte ist, dass der BGH, also der Bundesgerichtshof, legt dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob wegen Datenschutz abgemahnt werden kann. Also das ist eine enorme Praxisrelevanz und wenn der Bundesgerichtshof sich nicht sicher ist, wie er Sachen eben europäisch auslegen soll oder auf europäischer Basis auslegen soll, dann legt er das eben dem EuGH vor, der entscheidet dann und gibt es dann zurück. Und hier geht es dann eben die Frage, sind Verstöße gegen das Datenschutzrecht verfolgbar? Anlass ist hier sind hier die Verbraucherzentralen, aber steht explizit in der Pressemeldung, dass das, was der BGH vorgelegt hat zur Entscheidung, sich auch auf Mitbewerber bezieht. Und das ist natürlich eine für die Durchsetzung des Datenschutzes in Deutschland ganz erhebliche Frage, nämlich eben die Frage, können Mitbewerber ihre Konkurrenten abmahnen, wenn da eben was mit dem Datenschutz nicht in Ordnung ist. Da gibt es
Das wäre dann Abmahnungen aus dem UWG raus, ne? Das wäre dann unlauterer Wettbewerb durch Datenschutzverstöße.
Ja, so vereinfacht gesagt, ja genau. Und hätte natürlich einen immensen Praxisknall, kann man schon fast sagen. Da gibt es im Moment gibt es halt sich total viele widersprechende Urteile, ungefähr so 5 dafür, 5 dagegen. Das wird also wirklich eine große praktische Auswirkung haben, was da irgendwann mal entschieden wird, aber das wird sicherlich dann jetzt auch noch 1-2 Jahre dauern.
Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn der BGH dem EuGH was vorlegt, dann kann das schon auf jeden Fall länger als ein Jahr dauern, bis der EuGH sich dazu eine Entscheidung durchringt.
Ja, das muss erstmal reifen und sich warm liegen und genau. Bei der zweiten Geschichte ist es tatsächlich schon passiert, da hatte der EuGH entschieden und es ist dann also zum Bundesgerichtshof zurückgekommen. Das ist das relativ berühmte Planet 49 oder 49 Urteil, da ging es um die Cookies. Da hatte der EuGH entschieden, eben dass Cookies gesetzt werden müssen, dass Einwilligung eingeholt werden muss, wenn Cookies gesetzt werden, die in irgendeiner Form zur Überwachung geeignet sind. Und das hat der BGH jetzt eben nochmal bestätigt, was, glaube ich, niemand in der Fachpresse oder in der Fachwelt irgendwie erstaunt hat. Und hat halt auch bestätigt, dass diese EU-Cookie-Regelung in der E-Privacy-Richtlinie auch in Deutschland anwendbar ist. Wir haben zwar theoretisch eine andere Rechtslage im Telemediengesetz jetzt für die Juristen. Da hat der BGH aber gesagt, naja, steht da zwar drin, aber wir interpretieren das einfach anders. Und dass also jetzt die, also letztendlich verändert sich da meiner Ansicht nach nichts. Das ist die gleiche Rechtsprechung, dass eben hier diese Cookie-Hinweise zu setzen sind und die Einwilligung einzuholen ist, die es auch schon vorher gab. Mhm.
Okay. Wobei man ja sagen muss, in der Praxis war das häufig noch nicht so wirksam. Ne?
Stimmt,
also so viele Cookie-Bots und Banner folgten dem ja nicht von Geist her, wie es eigentlich gedacht war oder sein soll. Und haben dann Cookies gesetzt, auch bevor ich dann einwillige oder auch trotz Einwilligung oder fehlender Einwilligung vielmehr. Insofern bin ich insofern froh, dass man da jetzt mal auch noch final Klarheit hat. Wobei ich auch wahrnehme, so in Gesprächen, dass sich viele doch irgendwie auch über diese Banner irgendwie aufregen und sagen, das nervt doch eigentlich nur. Also bringt uns das wirklich so voran, wie wir das uns eigentlich wünschen? In einigen Fällen ist mir das klar und irgendwie auch offensichtlich, aber in vielen Situationen denke ich, was muss ich denn jetzt hier hin und her klicken und warum? Wer soll das denn eigentlich verstehen? Ich glaube, wir haben da so ein bisschen auch so den Endverbraucher verloren bei diesen Dingen manchmal.
Ja, also als Vertreter eines Unternehmens, das sich sehr, sehr große Mühe bei der Einführung von diesen Dingern gemacht hat, trotzdem aber natürlich dafür auch massive Kritik eingesteckt hat, weil es vielen auch noch nicht weit genug geht und den anderen Hälfte der Leute zu weit geht, kann ich da auch nur von großen Schmerzen berichten.
Das kann ich bestätigen. Ja. Es war ja auch, es war eine schwere Geburt und die Geburt läuft eigentlich immer noch weiter.
Aber es war nie so verteilt. Also die eine Hälfte der Leute pöbelt mich als Datenschutzbeauftragten an, was wir uns denn einfallen, warum das verschiedene Sachen so eingeordnet sind in dieser Skalierung von notwendig bis nice to have. Und die andere Hälfte findet es alle ganz furchtbar und warum nervt ihr uns mit dem Ding? Also ich bin mir nicht sicher, ob man dem Datenschutz damit einen Gefallen tut. Und meine Vorstellung wäre doch eher gewesen, dass man da an die eigentliche Quelle geht und tatsächlich mal vielleicht denjenigen, die diese Daten dann kriegen, den Umgang damit verbietet, also den ganzen Advertising-Unternehmen und alle, die dahinter sitzen.
Ich kann an der Stelle nochmal darauf verweisen, dass wir diesem Thema auch schon mal eine eigene Sendung gewidmet haben, nämlich die Folge 5, Cookie-Zustände hieß die damals. Und da hatten wir auch Sebi Hilbig da aus unserem Webentwicklungsteam, der maßgeblich bei uns für die Cookie-Einwilligungslösung, also das sogenannte Consent-Management, verantwortlich war. Und da haben wir uns auch genau mit diesen Themen beschäftigt. Was macht eigentlich das Tracking? Wo liegen die Probleme? Wo liegen die Knackpunkte? Also immer noch nachzuhören unter ct.de/Auslegungssache oder natürlich auch im Podcatcher wiederholbar.
Genau, da haben wir ziemlich die Hosen runtergelassen und auch mal erzählt, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben, warum wir es gemacht haben auf Heise Online. Sicherlich hat er auch, glaube ich, nichts von seiner Aktualität verloren. Also wir haben damals das Urteil des EuGH auch schon umgesetzt.
So, aber kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Schwerpunktthema heute, nämlich Microsoft 365 und der Datenschutz bzw. Teams und Windows 10 spielt ja im Moment in der Corona-Pandemie-Phase nach wie vor eine riesengroße Rolle. Wir wurden viel gefragt und wollen heute ein bisschen Antworten geben, wie datenschutzkonform Microsoft 365 einzuschätzen ist.
Nur mal ganz kurz. Erzähl doch mal, warum heißt das eigentlich jetzt Microsoft 365 und nicht Office 365, was ja naheliegend wäre? Und es hieß doch, glaube ich, am Anfang auch so.
Weil Reiter jetzt Twix heißt?
Also ich kann es dir nicht sagen.
Das überzeugt mich. Ja, also in einem großen Brimborium hat Microsoft uns versammelte Presse eingeladen in eine Webkonferenz und hat bekannt gegeben, halt, vergesst Office 365, das heißt jetzt Microsoft 365 und die Pakete sind so ein bisschen anders geschnürt, aber nicht wesentlich. Das Interessante dabei ist, aber dass Microsoft selbst auf der Homepage immer noch schreibt, in Klammern früher Office 365, die vertrauen also ihrem Namen noch nicht so ganz. Und wenn du dir die Dokumente Ich habe das heute mal gemacht, gerade jetzt im Datenschutzbereich durchliest und die ganzen Compliance-Geschichten steht da überall noch Office 365 drin. Da ist noch nichts aktualisiert und das ist jetzt auch schon über einen Monat her. Na, wie dem auch sei. Also ich wollte nur mal kurz sagen, diese gemischte Hybridlösung quasi zwischen Cloud- und Desktop-Anwendungen namens Microsoft 365, das kann man sich monatsweise abonnieren. Und Microsoft unterteilt das in ganz viele Pakete, die ich jetzt hier nicht alle nennen kann, aber es geht im Grunde genommen um Pakete für Privatanwender, das nennen die Home oder Family oder Single, wie auch immer, und vor allem für Unternehmen. Die Pakete für zu Hause enthalten nur Webanwendungen, die du im Browser starten kannst, also Word, Excel, PowerPoint und so weiter, und du kannst dir die dann teilweise auch auf den Desktop runterladen. Was da nicht enthalten ist, außer Skype, sind die ganzen Kommunikationslösungen und Teamwork-Lösungen. Deswegen interessieren wir uns, glaube ich, heute eher, weil es auch relevanter ist für Datenschutzfragen, für die Unternehmensbereiche. Und die sind dann wieder unterteilt in Pakete Business, Standard, Premium. Tatsache ist, da sind auch größtenteils sowohl die Desktop-Lösungen, die man sich dann runterladen kann, enthalten und die dann natürlich nur so lange funktioniert, wie man auch das Abo hat, als auch die Web-Anwendungslösungen, und da wird es interessant, die aus der Cloud gestartet werden, die ihre Daten per Voreinstellung zumindest auch in der Cloud bei Microsoft eben OneDrive speichern. Die Business-Pakete enthalten dann zum Beispiel noch Microsoft Exchange Accounts, was natürlich sehr spannend ist für Unternehmen, und sowas wie SharePoint, aber vor allem eben bis auf Apps for Business, das ist ein anderes Paket, wo es nur um die Apps geht, aber ansonsten alle Pakete Teams. Also Teams ist die aktuelle Workgroup- und Videoconferencing-Lösung von Microsoft, die ja so einen Wahnsinns-Push durch die Corona-Pandemie erfahren hat. Und Teams ist wohl auch das, was datenschutzrechtlich im Moment am problematischsten ist. Und hier übergebe ich an die beiden Datenschutzexperten.
Okay, ich nutze das nochmal eine Sekunde für Eigenwerbung. Wir haben am 10. Juni ein Webinar nochmal zu Teams, wo das auch eine Rolle spielt, aber das nur als kurze Erwähnung. Ja, ich glaube, das Spannende daran aus juristischer Sicht ist tatsächlich, dass es eben eine Cloud-basierte Version des Ganzen ist, und ich glaube, die Datenschützer haben immer noch große Probleme mit der Cloud und der Einschätzung der Cloud, und wo da die Rechner stehen, ist ja auch immer noch wichtig und Ähnliches. Es gibt eine Datenschutzfolgenabschätzung zu Office 365 aus den
Niederlanden. Microsoft 365. Okay, die war aber noch zu Office 365.
Die war noch zu Office 365, ja, okay. Genau. Alles richtig gemacht. Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist das, was man machen muss, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, wenn man ein Projekt startet und man zu dem Ergebnis kommt, dass daraus eine gewisse Gefahr für die Freiheiten und Rechte der betroffenen Personen, also nicht für mich als Unternehmen, sondern für die betroffenen Kunden zum Beispiel, erwächst, dann muss ich so ein Ding machen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich lang vom Inhalt, irgendwie zwischen 2-3 Seiten, wenn es eine einfache Sache ist für eine Videoüberwachung zum Beispiel, bis zu das Längste, was wir jetzt gerade in meiner Kanzlei hatten, war 400 Seiten für eine App. Das war dann schon echte Arbeit. Und ähnlich lang war das Ding, was das niederländische Ministerium für Justiz und Sicherheit im Auftrag gegeben hat. Die hatten nämlich tatsächlich in Unternehmen mal eine solche Folgenabschätzung für Office 365 gemacht und dabei zunächst festgestellt, dass das Ganze nicht eingesetzt werden kann, weil sie, ich glaube, 8 verschiedene Punkte noch als sehr gefährlich letztendlich eingeschätzt hätte. Und dann gab es erneute Verhandlungen Mitte 2019 mit Microsoft und eine Nachbesserung. Und bei der Nachbesserung sind sie dann tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Office 365 in der Version Pro Plus Version 1905, aber auch nur für die, zu dem Ergebnis kommen, das dachte ich mir, aber die müssen das natürlich auf Versionen beschränken, dass diese im Einsatz zumindest zulässig ist, und das Statement dazu ist: There are no more known high data protection risk for data subjects. Das ist so das Ergebnis. Jetzt kann man es also problemlos einsetzen, Thomas.
Ja, wobei, wenn man sich jetzt die Details anschaut, also Pro Plus, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist doch die Version von Office 365, die man dann vor Ort installiert. Also wo ich jetzt nicht mehr auf die Cloud zugreife, sondern wo ich mir Word und Excel auf meinem Computer installiere und nur die Lizenz 365 verwendet wird. Weil das ist auch ein bisschen verwirrend gemacht in meinen Augen. Ich habe da auch am Anfang einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. Das eine sind nämlich die Dienste, dass ich Word, Excel und so weiter online nutzen kann als Teil dieses 365-Abonnements. Und das andere ist, dass ich dann eben diese Software auch lokal installieren kann. Und das ist dann wohl diese Pro-Plus-Version.
Dazu ganz kurz nur, definitionsmäßig ergänzend, ich wollte es nur nochmal in die aktuellen Versionen übersetzen. Also das heißt jetzt Microsoft 365 Apps for Business und enthält tatsächlich nur die Apps und ist explizit so gedacht, enthält nur die Anwendungen, die herunterzuladen sind. Allerdings sind dann hier auch die ganzen Teamfunktionen nicht drin. Also das enthält zum Beispiel kein Teams, sondern nur OneDrive, auch kein SharePoint. Also das ist eine Version, glaube ich, die im Moment in Unternehmen eher weniger gerne eingesetzt wird, sag ich mal.
Wobei natürlich das Thema, also bei Teams geht es ja um Kommunikation. Das heißt, eine Installation vor Ort würde natürlich ein Stück weit fungieren, aber Videokonferenzen in einer Offline-Installation sozusagen schließen sich selbst ja auch schon ein Stück weit aus. Da brauche ich Online-Dienste, das haben wir ja bei allen, auch bei Zoom und allen anderen Vertretern, an die man jetzt so denken mag. Das heißt, ohne Verbindungsdaten geht es nicht, ohne auch Telemetrie, Nutzungsdaten, das sind ja immer so die Begriffe, die dann schnell hochkommen, die können wir vielleicht gleich noch ein bisschen auseinandernehmen. Und ich finde, man muss so ein paar Dinge unterscheiden. Das eine sind eben die datenschutzrechtlichen Herausforderungen und Voraussetzungen, nämlich, dass ich so eine Datenschutzabschätzung machen muss. Da kann ich auch vorab vielleicht abbiegen, weil ich aufgrund einer Schwellwertanalyse feststelle, Mensch, den Aufwand muss ich gar nicht treiben, weil das sind belanglose Daten und Informationen, die ich darüber austausche.
Ganz kurz, Schwellwertanalyse ist die Vorprüfung, müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Wir haben ja nicht nur Datenschutzexperten bei den Hörern.
Ja, genau, ich zum Beispiel bin keiner.
Also die 400 Seiten, von denen du gerade gesprochen hast, die habe ich ja natürlich nur dann auch auszufüllen, zu erstellen, wenn es also um besonders sensible Daten geht, vielleicht Gesundheitsdaten sogar. Und wenn es jetzt wirklich nur belanglose Informationen gibt und da keine größeren Datenflüsse stattfinden von personenbezogenen Daten, dann kann ich das eben abkürzen oder muss eine Datenschutzfolgenabschätzung vielleicht auch gar nicht durchführen. Deswegen muss man sich auch immer den Einsatzkontext anschauen, wo wird Office 365 oder Microsoft 365 eingesetzt. Das ist, wenn wir jetzt uns über Firmen und Organisationen Gedanken machen, sind das eben häufig auch Mitarbeitende untereinander. Ich kenne aber auch aus meiner Praxis heraus den Einsatzzweck, dass eben das Firmen nutzen, um dann mit anderen Firmen in Kontakt zu treten. Also jetzt während der Corona-Krise haben das natürlich einige Schulen eingesetzt. Dann geht es plötzlich um Schülerdaten oder um die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, Firmen untereinander, eben die Teams-Funktionen. Hier und da auch schon mal im Gesundheitskontext, wo es natürlich dann besonders problematisch wird. Denn wenn ein Arzt jetzt mit Hilfe von Teams mit Patienten sprechen würde, dann müsste man eben auch von einem sehr hohen Schutzbedarf auch ausgehen, weil es natürlich eine Schweigepflicht gibt.
Ja. Also wir wissen ja, da haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel mit Peter Schaar, der auch mal zu Gast war, dass gerade was der Einsatz in Schulen ist natürlich hochproblematisch, weil die Datenschutzbehörden, die Länderdatenschutzbehörden da keine konkreten Angaben machen. Also da weigern die sich eigentlich ziemlich konsequent, zum Beispiel den Landesschulbehörden Vorgaben zu machen, benutzt das und benutzt das nicht. Deswegen wird immer wieder gefragt, ja, wie sind das mit Teams, können wir? Im Endeffekt machen es die Schulen dann einfach, wenn sie es müssen. Ne? Also, aber so wie ich das mitbekommen habe, hat in den Schulen Teams klar verloren vor, auch wegen der schieren Praktikabilität, gegen Zoom. Also da, ich glaube, in Schulen wird vor allem Zoom eingesetzt im Moment. Das ist aber eher so eine subjektive Beobachtung.
Ja, also ich beobachte zum einen auch Jitsi und BigBlueButton tatsächlich. Da gibt es auch zum Beispiel Integration in iServe. Das ist ja so eine Verwaltungsplattform an Schulen, die eben auch weit verbreitet ist. Und in den Schulclouds gibt es natürlich auch eher so den so einen Hang zu den Open-Source-Lösungen, das ist sicherlich auch nicht schlecht.
Ja, also zum Beispiel in der großen Schulcloud, die jetzt gerade überall ausgerollt wird, in Anführungszeichen, vom HPI, vom Hasso-Plattner-Institut, die jetzt auch in Niedersachsen komplett eingesetzt werden soll, irgendwie in den nächsten Wochen, wo es auch vor kurzem eine kleine Sicherheitslücke gab, da ist zum Beispiel BigBlueButton vorinstalliert.
Genau.
Ja, das, und das eignet sich auch an den Unis, dass BigBlueButton da einen ziemlichen Drive hat und
auch schon gehört,
benutzt wird und auch besser, also subjektiv bei mir besser funktioniert.
Aber bleiben wir mal bei Microsoft 365. Ne? Also
man muss ja auch gucken, welches Tool für welchen Zweck.
Ne? Genau.
Klar.
Also wir haben Microsoft 365, muss man einfach mal sagen, also für Unternehmen, wir haben ja vorhin schon ein bisschen was über den Einsatzzweck gesprochen. Also ich würde jetzt von meiner Warte aus erstmal sagen, dass dieses Tool in Unternehmen genutzt wird, mit all seiner Komplexität, insbesondere Teams, nur um Belanglosigkeiten auszutauschen, kommt eher selten vor. Also ich glaube schon, dass da geht es vielleicht nur um Mitarbeiterdaten aber wahrscheinlich oft auch um Kundendaten. Es werden Sheets, das ist ja alles, was geht. Ne? Das geht halt mit BigBlueButton zum Beispiel nicht so einfach. Da werden dann gemeinsam irgendwelche Excel-Sheets mit den Geschäftszahlen bearbeitet und so weiter und so fort. Also teilweise hochsensibles Zeug. Also ich denke mal, von dem Szenario sollten wir jetzt mal ausgehen.
Ja. Ja, wir können ja mal als Beispiel einen hypothetischen mittelständischen Verlag mit 500 Mitarbeitern nehmen, der jetzt sowas möglicherweise.
Ich verstehe nicht, warum du immer so ein absurdes Beispiel mit so einem mittelständischen Verlag wählst.
Ich weiß auch nicht. Das fliegt mir so zu.
Ach so.
Thomas, wir beauftragen euch jetzt, das hypothetische Beispiel beauftragt euch jetzt, uns bei der Einführung von Microsoft 365 zu beraten. Ich glaube, wir haben im Wesentlichen drei Datentypen, mit denen wir uns dabei rumschlagen müssen. Das eine sind die Funktionsdaten, also das sind die, die man für die Bereitstellung überhaupt braucht, damit das ganze Ding überhaupt funktioniert. Die werden ja dann auch in der Regel, so zumindest habe ich es nachgelesen, unverzüglich nach der Bereitstellung gelöscht. Und dafür gibt es auch eine Auftragsdatenverarbeitung. Dann gibt es die Inhaltsdaten, also mein Word-Dokument. Und dann gibt es die Daten, über die wir uns, glaube ich, so wie ich das verstehe, am meisten streiten. Das sind die Telemetriedaten. Und da habe ich heute in der Vorbereitung tatsächlich gelesen, dass es bei Microsoft 365 zwischen 23.000 und 25.000 verschiedene Telemetriedaten gibt. Müssen wir die jetzt im Rahmen von einer Analyse alle analysieren und alle schauen, ob das für uns relevant ist?
Naja, also theoretisch ja, nur praktisch ist es ja unmöglich. Ne? Also wenn ich von 23.000 oder 25.000 Daten spreche, und diese Diskussion hatten wir auch schon rund um Windows 10, wo es ja nun auch seitens der Aufsichtsbehörden Skepsis gibt und auch starke Vorbehalte gegen alle Editionen außerhalb der Enterprise-Variante, dass nämlich dann einfach diese Produkte zu gesprächig sind und man eben auch nicht genau weiß, inwieweit jetzt ein Tracking der Nutzer stattfindet, ne? Also eine Verfolgung der einzelnen Abläufe. So, das ist also auf der einen Seite natürlich alles andere als datensparsam und datenschutzfreundlich. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch der Organisation im Unternehmen Microsoft unterstellen, dass sie im Sinne von einer Weiterentwicklung und einer Gestaltung der Software natürlich ein Interesse an Daten haben. Welche Funktionen werden zum Beispiel gern genutzt? Was wird benötigt oder nicht benötigt? Das kann ich natürlich ein Stück weit anhand von solchen Telemetriedaten auch ablesen.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz noch mal klären, was Telemetriedaten sind. Also ein paar Beispiele nennen, was da gesammelt wird von Microsoft, wenn man nicht aufpasst.
Also dazu gehört, dass das Verhalten des Benutzers, also was, wann, wo, wie angeklickt wird und was mit einer Lösung gemacht wird, das wird aufgezeichnet.
Und das wahrscheinlich personalisiert, oder?
Darüber streiten sich die verschiedenen Player. Ich habe vor einigen Wochen mal mit Vertretern der Aufsichtsbehörde zusammengesessen, die gesagt haben, naja, wir sehen, dass eben nicht zum Beispiel eine User-Erkennung im Klartext übertragen wird. Wir sehen, dass da nur so eine Art Hash übermittelt wird. Wir können aber nicht reingucken und deswegen haben wir da weiterhin Vorbehalte. So, das kann ich von der Argumentation her gut verstehen. Und ich höre auf der anderen Seite aber auch Microsoft und Microsoft-Vertreter, die eben sagen, naja, aber wir nutzen auch nur gängige Hash-Algorithmen. Wie sollen wir es denn anders machen, wenn wir jetzt eben auch ein Stück weit für verschiedene Zwecke solche Daten erheben müssen? So, dieses Müssen ist natürlich dann die Frage, brauche ich diese Daten wirklich? Darf ich sie in dem Umfang erheben? Und Produktverbesserung ist, glaube ich, ein legitimer Grund. Da mögen jetzt manche widersprechen und sagen, nee, das ist kein legitimer Grund. Wenn ich auch mal daran erinnere, wie oft früher ein Windows mit einem Bluescreen abgestürzt ist und wie sicher und stabil es heute läuft, dann hat sich da im Laufe der Jahre eine Menge getan. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass eben Softwarehersteller viel genauer hingucken, wie denn Anwender die Produkte einsetzen und wie denn das auch stabil möglich ist. Es gibt aber noch so einen zweiten Aspekt, der mir in diesen Diskussionen manchmal zu kurz kommt. Ich habe vor einiger Zeit mal die Gelegenheit gehabt, mir anzuschauen, wie Microsoft denn den Betrieb dieser Cloud-Infrastruktur organisiert und aufrechterhält und gestaltet. Und bei aller Skepsis gegenüber einem amerikanischen Konzern muss man eben auch sagen, da wird eine Menge Security-Überwachung laufend durchgeführt. Das heißt also, es gibt eben auch eine sehr aktive Beobachtung des Verhaltens der Software, sodass zum Beispiel Viren, Trojaner, andere Hintertüren aufgrund dieser Telemetriedaten natürlich auch frühzeitig erkannt und ausgeschlossen werden. Das heißt, die Anwendungssicherheit ist in meinen Augen dadurch schon auch deutlich erhöht. Und ja, das kann man natürlich nur eben auch dann erreichen, wenn ich ein Stück weit auch überwache, wie verhält sich eine Anwendung. Wenn dann eben eine Teams-Installation so ein bisschen anders abnormal sich verhält als andere, ist es für die Microsoft Security Center natürlich eine Möglichkeit, dann reinzuschauen, auch zu gucken, ist da vielleicht ein neuartiger Angriff, den wir versuchen einzudämmen.
Das ist schon verständlich, das ist klar. Ich meine, das macht natürlich auch nicht nur Microsoft, das machen ja andere Softwarehersteller auch. Also es gibt ja auch Browser, die zum Beispiel Crash-Meldungen zurückschicken und sowas oder dann zumindest danach fragen, ob sie es dürfen. Aber das ist der Aspekt Datensicherheit. Nur klar, natürlich, ich habe auch Dokumente gelesen, wo sie nochmal betonen, wie toll die Rechenzentren gesichert sind, auch Biometrie gesichert und da kommt keiner rein, keiner raus und bla. Also zum Beispiel das Azure-Rechenzentrum in Irland, aber auch hier in Deutschland, in Frankfurt, wo die deutschen Daten gelagert werden, zumindest größtenteils. Also die werden ja auch keineswegs in den USA gelagert, sondern alles, was in Teams passiert und überhaupt, was in Microsoft 365 passiert, liegt ja größtenteils in Deutschland oder zumindest in Europa, in Irland bei Azure. Wobei wir wieder in Irland
wären. Ja, nur vorsichtig. Also so eindeutig ist das nun keinesfalls.
Ja, okay, aber dann widerspricht mir gleich. Aber der andere Punkt, auf den ich raus wollte, ich meine, die ganze Datenschutzdebatte hängt ja auch daran, dass Microsoft eben kein deutscher Konzern ist und kein europäischer Konzern ist, sondern amerikanischer und deswegen auch teilweise der amerikanischen Jurisdiktion unterliegt und dass deswegen zum Beispiel Pfizer Act oder zum Beispiel Cloud Act, dass es zumindest vielleicht amerikanische Dienste, aber vielleicht amerikanische Polizei möglich ist, auch durchzugreifen auf die europäischen Rechenzentren und dort Daten von europäischen Nutzern abzugreifen, wenn sie entsprechende Beschlüsse oder Erlasse haben. Das ist ja, glaube ich, eins der Grundprobleme. Oder sehe ich das falsch?
Absolut. Das wäre das, was ich jetzt auch bemängelt hätte, ja, Thomas.
Genau, also das ist so und ich glaube, da ist bisher noch kein Mittel gefunden, um das zu verhindern. Ich erlebe da die verschiedenen Anbieter von Cloud-Diensten nicht gerade erfreut drüber. Also die möchten das auch nicht gerne, können sich aber auch nur sehr begrenzt zur Wehr setzen, wo sie es...
Du meinst es gegen US-amerikanischen Zugriff?
Gegen Cloud.
Ja, genau. Also solche Ersuchen werden eben auch im Zweifel dann mal abgelehnt. Und wenn man sich mal die Statistiken anguckt, Microsoft veröffentlicht die Zahlen, wie viele Abfragen es wirklich gab, dann sind im Vergleich zu den Nutzerzahlen die tatsächlichen Cloud-Act-bezogenen Abfragen von Daten extrem gering. Ich habe das mal von der Zeit rausgesucht und das war wirklich überraschend gering. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht parat.
Aber da geht es jetzt aber nicht nur um europäische Nutzer, sondern insgesamt die Zugriffe, ja?
Microsoft weist explizit auch nochmal die quasi die ausländischen Abfragen aus. Das heißt also, man kann diese Berichte pro Land abrufen. Und da gab es in einem gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, an die 15.000 Abfragen. Und dann wird nochmal speziell ausgewiesen, wie viele Abfragen gab es eben auf Daten, die außerhalb der USA gespeichert waren. Und diese Zahl war eben extrem viel kleiner. Ich glaube, die lag im dreistelligen Bereich, was natürlich immer noch zu viel ist. Ne? Das darf nicht einfach so geschehen. Auf der anderen Seite muss man eben auch von der Relevanz her sich das anschauen. Und auch sagen, es gibt dafür mittlerweile eben auch Prozesse. Das heißt, es ist nicht so, dass einfach nur jemand sagt, hier, gib mir mal Daten und dann fließen diese Daten ab, sondern Microsoft hat es da auch von den Prozessen her, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut, den Behörden auch sehr schwer gemacht.
Wobei das natürlich die Form der Daten, des Datenabflusses ist, den wir kennen. Ne? Das ist, wir haben ja alle unseren Snowden gelesen. Ja. Das sind halt die über diesen Cloud Act gehen. Und das sind auch Daten, ehrlich gesagt, wo ich denken würde, naja, das ist ein halbwegs geregeltes gerichtliches Verfahren. Das ist okay. Da sind natürlich nicht die ganzen Sachen dabei, die eben nicht offiziell genehmigt werden müssen und die dann halt so mit so einem Gag Act, also das heißt, derjenige darf auch nicht drüber reden, dann eben abfließen. Wobei wie viel das sind, können wir natürlich alle nicht wissen.
Also soweit ich Microsoft verstanden habe und die Dokumente verstanden habe, ist es zumindest bei Microsoft 365 Business der Fall, dass sie sagen, dass die Daten sowohl, also sämtliche Daten, auch Teams-Daten und so weiter und sämtliche Kommunikation verschlüsselt werden. Das heißt, sowohl Transport verschlüsselt als auch dort im Rechenzentrum nochmals verschlüsselt. Was für mich dann heißt, Transportverschlüsselung eben extrem wichtig. Wenn abgeschnorchelt wird, wie zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade das BND-Urteil, wenn zum Beispiel in Deutschland an irgendwelchen Internetknoten Microsoft-Kommunikation abgeschnorchelt wird, können die Behörden damit erstmal nichts anfangen. Das würde ich jetzt daraus schließen. Hoffen wir mal, dass es so ist, wissen wir nicht genau. Aber wichtig ist halt auch, dass zum Beispiel auch die Teams-Video-Chats oder so nach Microsofts Aussage verschlüsselt ablaufen.
Also ich würde sagen, das Thema lassen wir mal ein bisschen weg, weil das ist ja nicht das, was die Datenschutzbehörden an Microsoft 365 bemängeln, sondern das sind ja hier ganz andere Sachen. Und da sollten wir, glaube ich, nochmal zurückkommen zu den Telemetriedaten. Mhm. Und die Frage nach dieser Client-ID, ja, also es wird hier mit übermittelt, das weiß man anhand von dieser Datenschutzfolgeabschätzung, Client-ID, User-ID, Dauer der Nutzung des Online-Dienstes, Größe der Datei, Event-ID, also ID der getätigten Aktion, Programmsprache. Ja, dass der Client-ID nicht personenbezogen ist, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen oder zumindest leicht personenbeziehbar. Das ist die eine Frage, also welche Daten das sind und welche Qualität die haben. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, und da würde ich Microsoft glauben, ja, dass sie sagen, die dienen in erster Linie zu drei Gesichtspunkten, Bereitstellung und Verbesserung des Dienstes, Aktualisierung und dessen Sicherheit. Und sie sagen eben, dass es nicht für Profiling, nicht für Datenanalyse, nicht für Marktforschung, nicht für Werbung verbraucht wird. Und das ist jetzt erstmal die Aussage. Also da muss mir jetzt irgendwie erstmal jemand das Gegenteil beweisen.
Da bin ich bei dir. Und da muss ich auch sagen, das klingt für mich bisher auch plausibel. Ich habe da nun auch tiefer reingepiekt. Ich habe mit verschiedensten Verantwortlichen bei Microsoft auch gesprochen. Das wirkt glaubhaft. Auf der anderen Seite möchte ich da jetzt den Kollegen Kukitz mal zitieren, der vor wenigen Tagen in seinem Blog auch aufgrund der so dieses kleinen Aufruhrs da in Berlin mal sich angeguckt hat, wie denn Microsoft Teams...
Was war in Berlin los?
Daten übermittelt. Ja, in Berlin gab es seitens der Aufsichtsbehörde dort eine Stellungnahme, wo eben Teams, beziehungsweise auch die Microsoft-Produktwelt, aber im Kontext jetzt eben Videokonferenzlösung, kritisch beurteilt wurde. Und Microsoft hat sich mit einem Brief dann an die Berliner Aufsichtsbehörde gewandt, um sich gegen diese Vorwürfe zur Wehr zu setzen. Und hat eben gesagt, nee, wir haben hier nichts zu verstecken. Und dass diese Vorwürfe eben aus Sicht von Microsoft eben nicht der Wahrheit entsprechen.
Und da hat Microsoft auch gesagt, so wie ich das gelesen habe, ich habe es nur kurz überflogen, aber Microsoft hat auch klipp und klar gesagt, wir sind hundertprozentig DSGVO-konform. Ne?
Genau. Das ist die Überzeugung.
Mit den Produkten, die jetzt moniert werden. Gut,
ich habe noch kein Unternehmen gehört, das das nicht behauptet hätte. Das alleine ist jetzt irgendwie noch nicht relevant. Aber ich fand das auch, es war sehr, sehr schlecht begründet, was die Berliner da geschrieben haben, fand ich.
Bis heute, ja.
Ja, also bis heute. Die haben ja nochmal nachgelegt.
Ja, aber es steht noch nicht genau drin, in meinen Augen. Nee.
Aber was sagt denn Kukitz?
Also, der Kollege Kukitz hat sich die Mühe gemacht und eben einfach mal die Kommunikation untersucht zwischen Microsoft Teams und den Microsoft-Diensten. Also quasi, wenn ich Teams habe, dann installiere ich einen Client auf meinem PC oder auf eine App, auf meinem Smartphone beispielsweise. Und der hat diese Kommunikation mal mitgesniffert und hat dann festgestellt, dass eben beim Mitschnitt die App- oder Webdaten doch eben auch nicht nur diese User-ID enthalten von Microsoft, von der wir sprechen, das sind die Telemetriedaten, sondern dass die eben auch an andere geschickt werden. Und er erwähnt dort unter anderem die Adobe Experience Cloud, an die Adobe-Tochter Marketo und an Google Ads und Scorecard Research. So, das heißt,
es geht also das habe ich gar nicht gelesen. Das ist krass.
Es geht also doch um deutlich mehr. Aha. Und so sauber und weiß die Weste zu sein scheint, die sich Microsoft halt immer selbst anzieht und wie sie sich selbst eben geben, so wird jetzt hier wieder mal etwas anderes bewiesen. Und das ist natürlich das Geschmäckle, was mich dann auch überrascht hat und wo ich dann natürlich auch sage, da kann ich dann auch zu Recht die Kritik der Aufsichtsbehörden verstehen, ob die sich nun auf genauso etwas gestützt haben. Das weiß ich nicht, denn dafür fand ich jetzt eben die Vorwürfe aus Berlin bisher mit den mir vorliegenden Informationen recht dünn. Aber jetzt, wie gesagt, Kollege Kukitz hat es eben öffentlich gemacht an der Stelle auf seinem Blog. Einige andere sind da auch dem gefolgt. er bemängelt zum Beispiel auch, das war auch hier und da schon mal Thema, dass eben die Datenschutzerklärung von Microsoft Teams eben auch nicht ausreichend ist oder teilweise eben auch gar nicht existent ist. Also auch das ist ja so ein Thema. Ich denke, da muss Microsoft noch nachbessern.
Möchte ich gerne noch was ergänzen, sich dann natürlich die Frage stellt, dass die Microsoft-Client-ID oder die User-ID für Microsoft-Personen bezogen ist, würde ich nicht in Frage stellen. Aber ist sie das jetzt für irgendeinen Dritten auch oder sind das nicht möglicherweise einfach nur nicht personenbezogene, nicht personenbeziehbare Daten, bei denen es relativ egal ist, an denen ich die weitergebe, die dann halt entsprechend hier der statistischen Auswertung dienen?
Naja, in jedem Fall müsste ich ja zum Beispiel erstmal um eine Einwilligung gebeten werden.
Wenn das keine personenbezogenen Daten sind, nicht.
Ja, das ist dann die Frage, was ist User-ID und nicht, ne?
Genau.
Und ist es ein eindeutiges Merkmal, wenn ich jetzt in der Lage bin, da eben schon eindeutig auch zu tracken? Ich denke, da müssen wir tiefer einsteigen. Mhm. Microsoft hat bei den Telemetriedaten aufgrund des Drucks der Aufsichtsbehörden, da waren Niedersachsen und Bayern auch federführend, haben die ja zumindest mal im Windows-Umfeld deutlich offener auch gelegt, was an Telemetriedaten existiert. Und es gibt mittlerweile auch so ein Tool, was ich mir installieren kann, um da auch selbst Einsicht zu nehmen auf meinem Notebook oder auf meinem PC.
Ein Tool von Windows?
Ja.
Mhm. Also von Microsoft,
Genau, das ist so ein Telemetriedaten-Viewer. Und ich denke, dass diese Transparenz eben auch bei den Online-Diensten noch nicht auf dem Maß ist, wie wir uns das eigentlich wünschen müssten und würden. Denn ja, wie wir jetzt ja auch gerade feststellen hier in der Diskussion, ich weiß dann eben nicht genau, was verbirgt sich in der User-ID. Kann da jemand anderes was mit anfangen? Ist es eine Kennung, die sich ständig wechselt oder eben nicht wechselt? Wenn es eine User-ID ist, der spricht ja von einer sogenannten D-CID, dann wird da möglicherweise was dran sein.
CID glaube, klingt nach Customer-ID, ne? Würde ich jetzt
sagen. Ja, genau. Also ich denke, da müsste man nochmal tiefer einsteigen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Diskrepanz zwischen dem, was eben öffentlich diskutiert wird und dem, was auch technisch passiert.
Also ich wollte hier vorher nochmal sagen, ich wollte das natürlich nicht rechtfertigen, dass sie die Daten an Gott und die Welt weitergeben. Aber auch da würde ich mir in der Diskussion ein bisschen mehr Tiefe wünschen, indem man sich tatsächlich eben fragt, sind denn das denn noch personenbezogene Daten? Und wenn nicht, hatte eben die Datenschutzbehörde da nichts mitzureden.
Aber ja, okay, klar. Was mich nur wundert ist, ne, also wir verwenden die Daten nicht für Profiling, Datenanalyse, Marktforschung oder Werbung. Warum geht die ID an Google Ads beispielsweise? Das würde mich in dem Zusammenhang schon mal interessieren.
Und wenn sie weitergeht, ne, ist der Dienstleister wirklich gelistet in den Datenschutzbedingungen? Habe ich denn die Möglichkeit, dem zuzustimmen? Weil wenn das jetzt wirklich zum Zweck der Sicherheit der Software gemacht wird oder zum Zweck der Verbesserung der Software, dann verstehe ich das. Aber diese Dienste, um die es jetzt hier geht, das riecht ja schon auch nach Werbung. Ne?
Ja. Also wir haben hier, sagen wir mal so, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Transparenzlücke. Also ich habe davon bis jetzt noch nichts gewusst. Das höre ich jetzt wirklich das erste Mal von dir. Und ich habe auch schon einige Datenschutzerklärungen von Microsoft, auch die zu Teams, durchgelesen. Die ist ja auch aktualisiert worden Ende April. Deswegen hatte ich es mir auch nochmal angeschaut. Ich hab das jetzt nicht gelesen. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass ich in diesem Konvolut irgendwas übersehen habe. Das kann natürlich auch immer sein. Aber jetzt gerade angesichts dieser, wir müssen schon bald zum Ende kommen, gerade angesichts dieser Fragen, ich möchte mal von euch beiden wissen, also wir hatten das Beispiel mit dem Unternehmen Mittelständler, 500 Leute. Thomas, kannst du guten Gewissens empfehlen, also auch oder die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür nennen, dass man Microsoft 365 inklusive Teams einsetzen kann in dem Unternehmen oder würdest du doch eher die Finger davon lassen?
Naja, die Frage kommt ist ja, was ist die Alternative?
Genau, was ist die Alternative? Nee, wir haben dich ja beauftragt, also jetzt will ich hier mal eine klare Aussage. Ja.
Ey, jetzt pass mal auf, gleich kommt die Honorarforderung.
Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber ja, nehmen wir doch mal Zoom, also als Beispiel. Ja, ist ja von der Funktion her eine tolle Lösung, wurde auch viel drüber gemacht, aber auch da haben wir die Lücken. Ich sehe momentan auch keine Lösung, die wirklich perfekt dasteht, mit der ich diese Schwierigkeiten nicht habe. Das ist so ein bisschen das Problem. Das haben ja auch die Behördenvertreter ein Stück weit eingesehen. Also ich habe Pressemitteilungen gesehen zum Thema WhatsApp, was zumindest mal in Corona-Zeiten geduldet wird, schweren Herzens aber geduldet wird als Notlösung. Das heißt, wir sind einfach bei all diesen Lösungen weit weg von dem, was eigentlich die DSGVO vorsieht und was wir datenschutzrechtlich auch wollen und haben müssten. Und ich frage mich natürlich dann auch, wenn ich mir meine Kunden anschaue, welche Alternative haben die? Also die sind gezwungen und die wollen natürlich jetzt auch gerade durch die Krise möglichst gut weiterarbeiten. Da hat jetzt keiner negative Absichten. Welche Lösung ist denn wirklich datenschutzkonform zu 100%? Ich sehe sie nicht. Und am Ende des Tages ist es eine Risikoabwägung, die ich vornehmen muss. Damit möchte ich das nicht rechtfertigen, was auch an Kritik da im Raum steht. Und ich wünsche mir von Microsoft Aufklärung über diese Vorwürfe. Ne? Vielleicht gibt es da auch eine gute Begründung, die wir jetzt noch nicht gelesen haben. Also dem muss auf jeden Fall nachgegangen werden. Und Microsoft wird sich da bewegen müssen. Deswegen ist der Druck und die Diskussion darüber auch so wichtig. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass auch kein Weg an der Cloud vorbeigeht. Und wir werden als Datenschützer es nicht schaffen, nur mit der Handbremse zu versuchen, diese Entwicklung zu verhindern und immer nur auf dem Desktop schielen. Denn das, was momentan in Deutschland gelebt wird, ist, dass ich werde also wöchentlich zu Teams-Konferenzen eingeladen. Das heißt, das ist ja schon längst gelebte Praxis. Und das wird sich auch nicht wieder so schnell einfangen lassen. Und wir müssen einen Weg finden, das vernünftig datenschutzkonform zu gestalten. Insofern bin ich nicht glücklich darüber. Aber auf der anderen Seite, wir müssen auch einen Weg finden, es miteinander auf einen legalen Nenner zu bringen.
Aber nichtsdestotrotz, du, also ihr als Datenschutzberatung und eine ganze Menge andere haben ja zumindest auch noch ein paar Sachen zur Verfügung gestellt, mit denen man es besser machen kann, als es einfach nur zu installieren. Und so ein paar Ratschläge, so wie Windows-Einstellungen, in den Windows-Einstellungen die Diagnoseübermittlung umstellen, Diagnosedaten beschränken, Auftragsverarbeitung abschließen und an all diese Geschichten. Damit kann man es ja zumindest auch besser machen. Und ich glaube, wenn man tatsächlich eine entsprechende Würdigung macht, damit ja auch sein Unternehmen auf einen wesentlich besseren Rahmen bringen. Und vielleicht hast du dann nochmal so ein paar Tipps, so als Serviceleistung am Ende.
Ja, ich denke, dass man sollte das Mögliche rausholen und genau eben an der Stelle auch gucken, dass man dem Ideal möglichst nahe kommt. Am Ende des Tages brauche ich eben diese Interessensabwägung, Schwellwertanalyse ein Stück weit, auch möglicherweise eine gesamte Datenschutzfolgenabschätzung, hängt eben von dem Gesamtkonvolut ab. Ich muss mir dann Gedanken machen, wenn ich das einführen möchte und auch zu dem Risiko als Unternehmer stehe, ja, ich gehe den Weg, auch wenn es eben aus heutiger Sicht vielleicht nicht komplett legal ist, dann muss ich mir auch über das Datenschutzkonzept dafür Gedanken machen. Also das ist ja ein Verfahren, was ich dann einführe, das muss ich dokumentieren. Ich könnte mir zum Beispiel Gedanken machen, hole ich mir eine Einwilligung von meinen Mitarbeitern dafür. Das wird, ne, Einwilligungen im Datenschutzkontext oder im Beschäftigungskontext werden immer mal wieder kritisch auch diskutiert, aber ist eben eine Frage, die man sich anschauen muss.
Wie würde man das dann tun, über eine Betriebsvereinbarung oder so?
Das könnte man über eine Betriebsvereinbarung machen, sowas habe ich schon gesehen, man konnte sich auch einzeln einwilligen lassen, das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, dass ein solcher Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen deutlich besser ist und auch transparenter ist, als es einfach zu tun und niemanden darüber zu informieren. So im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Du hast dann, Jörg, das gerade schon angesprochen. Was kann ich über Konfiguration und Gruppenrichtlinien vielleicht organisieren? In Windows kann ich mittlerweile viel abschalten. Nicht alle werden sich so eine Enterprise-Version leisten können. Da sind eben die etwas kleineren Versionen sind Standard. Da ist dann eben auch nicht alles abschaltbar. Und ich hoffe und glaube, dass Microsoft auch bei den Telemetrie Optionen da noch nachbessern wird, ne, wenn wir jetzt eben uns auch weiter dieser Kritik stellen. Das heißt also, da dranbleiben, das ändert sich täglich und wöchentlich, es können wir laufen auch Updates. Also das sollte immer möglichst am Puls der Zeit auch konfiguriert und datenschutzkonform betrieben werden. Und da muss ich mir natürlich auch noch Gedanken machen, welche anderen technischen und ordentlichen Maßnahmen habe ich noch zu ergreifen. Also welche Möglichkeiten kann ich noch nutzen? Die Verschlüsselung ist glücklicherweise in diesen Diensten schon eingebaut. Das ist das, was ich eben on-premise häufig manuell nachkonfigurieren muss, was dann auch in der heutigen Praxis ja nicht immer da ist. Ja, wenn ich mal so die alte und die neue Welt miteinander vergleiche, dann habe ich ja auch in der alten Welt schon Risiken, die häufig ja nicht vernünftig angegangen sind. Und ein letzter großer Punkt, der mir am Herzen liegt, was mir eigentlich noch viel zu wenig passiert, ist, dass ich auch regelmäßig kontrolliere, ob es denn sauber eingestellt ist. Wir haben das Thema Datenpannen jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört und besprochen. An welchen Stellen passieren diese Datenpannen? Das ist manchmal eben durch Hacks. An etlichen Beispielen sieht man aber eben auch, dass es von der Konfiguration abhängt. Und wenn ich jetzt in meiner Online-Infrastruktur bei Microsoft Konfigurationsfehler habe, anonyme Zugriffe zulasse, Freigaben falsch eingesetzt habe, kann das auch zu einer Datenpanne führen. Und das sollte man regelmäßig überprüfen. Bin ich da immer noch auf dem richtigen Stand? Eine Sicherheitsanalyse auch mal dagegen fahren. Vielleicht nicht als klassischen Brute-Force-Pentest, aber zumindest mal kritisch hinterfragen und auch mal kontrollieren lassen, ist das richtig eingestiftete System.
Das ist jetzt bei noch vielleicht als letzter Punkt bei Microsoft 365 im Unternehmensumfeld ja auch oft so, dass die quasi die ganze Wartung ein Stück weit übergeben wird, auch von Microsoft an einen Admin, der quasi zwischengeschaltet wird oder eine Admin-Institution. Das können ja auch mehrere Leute sein. Und die haben dann natürlich auch eine bestimmte Verfügungsgewalt über die Installation. Das darf man nicht vergessen, ne? Also es ist ja nicht alles von Microsoft vorgegeben. Der Admin kann das schon sehr fein justieren, welche Dienste freigeschaltet werden und welche nicht. Dem kommen also gerade, glaube ich, in Verbindung mit dem Datenschutzbeauftragten im Unternehmen dann wirklich eine große Bedeutung zu, zumindest wenn es ein größeres Unternehmen ist.
Absolut. Und ja, man darf auch nicht vergessen, wenn ich das noch hinzufügen darf, es gibt auch in diesem ganzen Microsoft 365 Kosmos noch eine Vielzahl von kleinen Apps, Diensten, Funktionen und Ergänzungen, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich kann da sehr fein und granular auch Compliance-Vorgaben machen. Also man kann zum Beispiel automatisch Dienste aktivieren, die zum Beispiel nach typischen Mustern wie Kreditkartennummern, Geburtsdaten oder ähnlichem suchen. Ich kann so Datenklassifizierungen machen. Ich habe da tatsächlich viel mehr Chancen und Möglichkeiten auch als vorher in der alten Welt. Ich denke, da muss vieles auch noch ein bisschen auch erforscht und mal in die Praxis transferiert werden, was vielleicht momentan aus sich nur sehr große Konzerne und Unternehmen leisten können. Aber da gibt es auch Chancen für den Datenschutz, dass ich dann eben auch die Daten tatsächlich besser mal im Griff habe, als das heute in diesen gewachsenen Dateiablagen und Netzwerkordnern und E-Mail-Postfächern der Fall ist.
Na gut, dann hoffen wir, dass sich die Unternehmen, die Microsoft 365 einsetzen, ihre
Verantwortung sind. Sind ja nicht so viele sind. Wahrscheinlich. Ich glaube, das bringt den Datenschutz so ein bisschen auch an seine Grenzen, weil das sind, glaube ich, schon so Sachen, die man auch bei der DSGVO-Erstellung nicht unbedingt so im Kopf hatte, wie kompliziert solche Software-Sachen inzwischen sind. Und wenn ich mir vorstelle, jeder, der sich, nimm mir mal ein Beispiel, jeder kleine Laden mit 5 Leuten, die das jetzt benutzen, die sollen dann irgendwie eine Folgenabschätzung vorher machen und solche Geschichten. Das ist völlig an der Praxis vorbei und das kann keiner machen. Das wird einfach dazu führen, dass Augen zu und durch die Leute das installieren und es irgendwie läuft.
Ich kann mich aber auch noch erinnern, als du die letzte Version 2016 von der DSGVO gesehen hast, die dann tatsächlich so verabschiedet wurde, hast du auch noch gesagt und glaube ich auch damals geschrieben, heieiei, Cloud-Betrieb wird jetzt echt verdammt schwierig, wenn die DSGVO wirksam wird 2018.
Und so ist das ist ja das, was wir Datenschützer alle, ich meine, oder so als juristischer Datenschützer ist Cloud für dich was ganz Böses. Ja, du gibst die Daten aus der Hand und die sind da irgendwo und macht die Sache nicht leichter. Ich habe da inzwischen eine ganz andere Meinung und denke, dass es in der Regel in der Cloud sicherer ist, als zumindest bei kleinen und mittleren Unternehmen.
Ja, das unterstreiche ich sofort. Also was ich da teilweise an Servern und Infrastruktur sehe, da ist mir die Cloud in vielen Stellen lieber.
Und, das ist aber genau der Punkt. Also ich finde, es hängt und fällt alles immer mit der Verschlüsselung. Also wenn die Verschlüsselung gut ist, funktioniert und wenn sie idealerweise auch noch so ist, dass man auf die Verschlüsseldaten, die in der Cloud liegen, als zum Beispiel Ermittlungsbehörde nicht drankommt, dann bin ich sehr d'accord. Ansonsten finde ich es schwierig.
Absolut. Und man hat weniger Einblickmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt hier so ein klassisches Gerät anfassen kann und ich sehe, welche Software darauf installiert wird und ich kann mein Netzwerk sniffern, dann habe ich natürlich einen tiefen Einblick über das, was da passiert. Die Cloud ist erstmal für viele natürlich noch eine viel größere Blackbox, wo ich einfach gar nicht mehr genau auch nachvollziehen kann. Und daher kommen ja auch viele Unsicherheiten, auch selbst von Experten, die sagen, ja, ich kann da gar nicht mehr reingucken. Ich weiß ja nicht, was jetzt wann wie wohin geht.
Ja, und vor allem weiß man nicht mehr, wo es liegt.
Im Zweifel, genau, ne? Ja, genau. Und wer dann doch Zugriff hat. Ne? Dann dieses Around the World oder Follow the Sun-Prinzip, wo dann natürlich auch Service Center in Indien und in anderen Ländern von Microsoft eingesetzt werden, um Support rund um die Uhr zu gewährleisten. Das führt dazu, dass natürlich das Netzwerk an Partnern, an Zulieferanten oder Unterauftragnehmern, dass das eben auch entsprechend groß ist.
Das werden wir heute nicht mehr klären können, wie groß dieses Netzwerk wirklich ist, das uns alle bedroht. ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden. Hat Spaß gemacht. Wir haben das Thema nicht. Wir haben das Thema nicht bis zur Erschöpfung behandelt heute, aber das war auch schlicht nicht möglich in einer Stunde. Und da wollten wir ja hinkommen in diese eine Stunde. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen das Patch schon vollgepackt und mussten noch abarbeiten. Deswegen Microsoft 365 Datenschutzeinführung, nennen wir es mal eher. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du da warst.
Sehr gerne, danke euch.
Danke, Jörg, dass du da warst und wie immer die Stellung gehalten hast.
Es war mir wie immer ein Fest. Ich musste hier einige Katzen abwehren zwischendurch. Ich hoffe, das hat man nicht allzu laut gehört. Aber ich glaube, ich habe es lautlos, so lautlos, wie ich eben konnte, gemacht.
Also hier, der Kater hat ganz schön geschart gerade, aber ich glaube, das ist selbst... Mein Gott, dann miaut er halt mal. Ist doch auch schön. Wir haben viel zu wenig Miau in den Podcasts, finde ich.
So ist es. Aber in diesem Sinne, schützt eure Katzen und schützt eure Holger.
Daten.
So ist das. Schönen Tag und bis bald.
Bis bald. Tschüss.